Reflex, dein Podcast zur Kirche und Gesellschaft. Themen, die dich bewegen, wir diskutieren sie. Ein Podcast der Evangelisch-Reformierten Kirche Schweiz.
Hallo zusammen, ihr hört Reflex, euren Podcast der Reformierten. Heute grüßen wir alle Werke, die auch zur EKS gehören. Kennt ihr das, wenn Leute im Smalltalk so sagen, ja, die Hauptsache ist doch die Gesundheit? Da regt sich bei mir immer so ein leichter Abwehrreflex. Nein, Gesundheit ist nicht das Wichtigste im Leben. Sicher, sie ist ein Faktor, der das Leben sehr lebenswert macht, aber eben nicht der einzige. Gesund zu sein gilt als Segen Gottes. Und wir sind aufgefordert, für Kranke zu beten und sie zu besuchen. Oft machen das Menschen, um die es heute gehen soll, nämlich Seelsorgerinnen und Seelsorger in Spitälern, Kliniken, Heimen oder anderen Institutionen. Auf diesem Feld kennt sich meine heutige Gästin ziemlich gut aus. Seit September ist sie bei uns im Dachstock im Büro eingezogen und sie waltet nun als Leiterin des Kompetenzzentrums für Seelsorge im Gesundheitswesen, kurz KASIG. Sie führt, vernetzt und schiebt neue Projekte an. Und dafür bringt sie einen ziemlich prall gefüllten Erfahrungsrucksack mit. Sie ist Theologin, Pfarrerin, Dozentin und sie war auch Seelsorgerin. Claudia Kodi, herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Michelle.
Ja, vielleicht kannst du am Anfang mal ganz kurz erläutern, was macht eigentlich die KASIG und wer hat diese Abkürzung erfunden? Weil vorher hieß die Stelle selig und das fand ich ein bisschen einprägsamer, muss ich zugeben.
Ja, das war in der Tat ein toller Name, selig, aber wir suchten einen Namen, der sich in die drei oder in drei Landessprachen übersetzen lässt und das dabei Kompetenzzentrum gut gegeben. Und zum anderen Kompetenzzentrum Seelsorge im Gesundheitswesen ist ein Name, den eine Verantwortungsträgerin im Gesundheitswesen oder eine Gesundheitspolitiker besser versteht als selig. Das war mit ein Grund für diesen Namenswechsel.
Und was macht jetzt die KASIG?
Die KASIG. Wir bündeln zum einen Kräfte und Wissen über Kantons- und Konfessionsgrenzen hinweg. Wir fördern als Plattform die Vernetzung zwischen Seelsorge und Gesundheitswesen. Und wir bringen seelsorgliche, spirituelle Perspektiven in gesundheitspolitische Prozesse ein.
Also ihr seid so eine Art Überbau.
Ja, wir sind eine nationale Plattform in dem Sinn, keine Übersteuerungsmaschine, aber genau, ein Dach oder eben eine Plattform für diese Aufgaben, die ich genannt habe.
Ich habe noch eine Bezeichnung gefunden für dich. Du hast von dir mal selber gesagt, du seist Lobbyistin für Seelsorge. Warum brauchen wir Kirchen denn das eigentlich?
Ja, in der ganzen Schweiz wird hochprofessionelle seelsorgliche Arbeit geleistet, in Spitälern, Langzeiteinrichtungen und so weiter. Und das ist aber gleichzeitig auch sehr oft sehr diskrete Arbeit. Und wir stellen immer wieder fest, dass VerantwortungsträgerInnen im Gesundheitswesen oder eben in der Gesundheitspolitik kaum eine Ahnung haben, was wir machen als Seelsorgende. Wir hatten am Montag eine nationale Konferenz, unsere erste Konferenz für die Seelsorge im Gesundheitswesen. Und da war eine Nationalrätin, Ursula Zippach, und sie hat gesagt, ihr macht so viel Gutes, sprecht darüber, macht es sichtbar. Und das ist sicher etwas, was wir machen wollen und müssen, gut darüber sprechen, Auskunft geben, sichtbar machen, was geleistet wird. Das ist so das eine und das andere als Kirchen. Ist unsere Muttersprache, die Seelsorge. Wir haben eine anwaltschaftliche Aufgabe und die wollen wir einbringen in gesundheitspolitische Diskurse in der Schweiz.
Ja, bevor wir weitersprechen, habe ich noch ein paar Facts zusammengetragen.
Reflektor.
2024 haben meine Kolleginnen und Kollegen vom Bereich Kirchenbeziehung unsere Mitgliedskirchen befragt, wie viele reformierte Seelsorgende in Spitälern und Kliniken es eigentlich so gibt. Und das waren in etwa 242. Das unterschied sich ein bisschen, weil es gibt viele Teilzeitkräfte. Oft ist die Seelsorge in den Kantonen ökumenisch oder sogar interreligiös organisiert. Seit 2022 gibt es auch den Berufsverband für Seelsorge und spezialisierte Spiritual Care im Gesundheitswesen. An dem ökumenischen Kompetenzzentrum Seelsorge im Gesundheitswesen wurde in etwa seit 2021 gearbeitet. Letztes Jahr ging es dann richtig los. Ja, Claudia, die ersten berühmten 100 Tage in deinem neuen Job sind fast um. Sie sind wahrscheinlich ziemlich schnell verflogen. Stapelt sich denn die Arbeit auf deinem Schreibtisch?
Ja, ich kann mich nicht beklagen. Aber schön, wir hatten eben diese Konferenz am Montag und da sind so viele Kompetenzen aus der ganzen Schweiz sichtbar geworden. Und da gibt es natürlich jetzt Arbeit, das zu verarbeiten, was wir von der Konferenz an Aufgaben mitgenommen haben. Themen, die wir haben, vom Bergell bis nach Sion, wo Menschen ihre Projekte oder Seelsorgen ihre Projekte vorgestellt haben, mit konkreten Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert sind. Und das möchten wir, müssen wir weiterverarbeiten jetzt.
Wie darf ich mir denn deine Arbeit im Moment vorstellen?
In den ersten Wochen war wichtig, dass ich mich vernetze innerhalb der Seelsorgelandschaft. Ich habe verschiedene Teams besucht, beispielsweise in Lausanne am Schüf. Ich habe Teams in Zürich besucht. Und da ging es jetzt vor allem darum, mal die Akteurinnen im Gesundheitswesen kennenzulernen, mich selbst zu vernetzen. Ich war auch schon beim Bundesamt für Gesundheit und das wird jetzt zukünftig verstärkt die Arbeit zu sein, mich mit Verantwortungsträgerinnen, Politikern zu vernetzen, die zu treffen und unsere Perspektiven einzubringen.
Was ist denn so ein Thema, was du mit den Politikerinnen und Politikern ansprichst?
Es gibt Themen in der Gesundheitspolitik, die im Moment heiß diskutiert werden, zum Beispiel integrierte Versorgung. Da leistet die Seelsorge viel Arbeit in diesen Übergängen von stationär zu ambulant. Mhm. Oder es gibt das Thema demografischer Wandel, das heißt, diskutiert wird die ganze Alterung der Gesellschaft. Auch dann bringt die Seelsorge viel Kompetenz mit im Bereich der Begleitung der Angehörigen und so weiter. Und es geht darum, diese Aspekte sichtbar zu machen, zu zeigen, da ist die Seelsorge, die hier wichtige Arbeit übernimmt. Auch da wird es darum gehen, sichtbar zu machen und dann aber auch unsere Perspektiven einzubringen, immer für den Menschen. Dass wir uns einsetzen in Diskurse und gewissermaßen die Anwaltschaft für den Menschen im Zentrum sehr aktiv übernehmen.
Du selbst hast ja auch große Erfahrungen im Bereich Spiritual Care und du unterrichtest das auch. Wie kam es denn eigentlich für dich persönlich zu dem Interesse an Seelsorge?
Mich haben seit je die Verschiebungen in der religiösen Landschaft interessiert. Mich interessiert sehr, dass sich die Landschaft so verändert, dass eigentlich organisierte Religion, sprich Kirchen, an Relevanz verlieren und gleichzeitig Menschen das, was ihnen essentiell wichtig ist, heute vielleicht anders ausdrücken als mit Worten wie Glaube oder Frömmigkeit und so weiter. Mich interessiert, was bewegen diese Menschen? Wie sprechen sie? Das ist so das eine Interesse seit je. Das andere ist zu fragen, wie können wir als Christenmenschen das, was uns prägt und stärkt, so sprachfähig oder wie können wir sprachfähig sein? Und in der Seelsorge kommt das natürlich ein Stück weit zusammen, weil das ist Kirche in einem säkularen Setting. Mhm. Ich lasse mich als Seelsorgerin ganz tief auf das Gegenüber ein. Ich bin Gast beim Gegenüber und gleichzeitig bin ich mit offenem Ohr und Herz und mit meinem Gesprächsangebot Gastgeberin oder biete Gastfreundschaft an. Und so diese Schnittstelle, das interessiert mich sehr, mich tief einzulassen auf das, was Menschen bewegt, wie sie sprechen und das, woraus ich schöpfe, so einzubringen, dass es tragfähig ist für mein Gegenüber. Also eigentlich immer schon das große Interesse auch für eine Kirche, die Kirche für andere ist, für eine Kirche, die selbstbewusst dient.
Was hast du konkret mit Menschen am Krankenbett erlebt? Also kannst du dich da so an einen Schlüsselmoment erinnern, wo du gemerkt hast, ah, das hat mich jetzt total geprägt oder das hat mich sehr ergriffen?
Als Seelsorgende erleben wir viele solche ganz dichten Momente. Ich glaube, wenn ich an das letzte Jahr denke, dann war es zum einen die Begleitung einer Frau in der Lebensmitte, die eine Krebsdiagnose erhalten hat und die Welt steht Kopf für sie, vieles gerät aus den Fugen. Und dann findet sie in all diesem Schweren ein Stück Glück wieder, so ein Moment von Glück. Und das durfte ich als Seelsorgerin miterleben, dann diese Ressource, die da war in diesem ganz Schwierigen. Und das habe ich viel erlebt. Das ist natürlich dann auch ein großes Geschenk, als Seelsorgerin da dabei sein zu dürfen. Für mich die eindrücklichste Geschichte vom letzten Jahr, die habe ich nicht selbst erlebt, aber die hat mir ein Freund erzählt, ein 30-jähriger Mann, der selber aus der Kirche ausgetreten ist. Und er hat über seinen Freund erzählt, der einen schweren Velounfall hatte. Mhm.
die Ärztin, die war dann bei diesem jungen Mann und hat ihm klar gemacht, er könne wirklich sehr dankbar sein, dass er diesen Unfall überlebt habe. Und er war sehr dankbar und gleichzeitig haderte er so fest damit. Und dann war es offenbar, so hat es mir dieser Freund erzählt, das Gespräch mit dem Seelsorger, das für ihn so wichtig war, weil da der Raum war, auch diese Sinnlosigkeit zu benennen, die Sinnlosigkeit dieses Unfalls. Und diese Geschichte, die hat mich irgendwie sehr berührt.
Geht es dir dann in solchen Gesprächen in dem Moment darum, Antworten zu finden, oder bist du einfach auch manchmal nur so da und man hält das mit aus?
Ja, ich glaube, wir haben ganz oft keine Antworten, oder Antworten wären auch verfehlt. Wir sind oft da, halten Sinnlosigkeit mit aus und helfen bei Menschen, Ressourcen zu mobilisieren, die sie selbst haben und die wir haben, da Menschen zu ermutigen, zu stärken, zu trösten.
Viele Seelsorgende erzählen ja auch immer, dass die Patientinnen und Patienten so im ersten Moment, wenn sie durch die Tür kommen im Krankenhaus, den Kontakt ablehnen, wenn man sich so als Seelsorger vorstellt, oder sie sind auch erstmal skeptisch und die sagen dann, ja, ich bin überhaupt nicht religiös oder ich bin nicht in der Kirche. Kennst du solche Situationen? Was wird dann daraus?
Ja, das kenne ich sehr wohl und ich glaube, das kennen wir alle als Seelsorgende. Ich habe letzte Woche ein Interview geführt mit Emanuel Graf. Er war stark involviert bei der Betreuung von Brandopfern oder ist stark involviert am Universitätsspital Zürich. Und er hat diesen Punkt auch wieder aufgebracht, dass so oft diese Schwelle da ist und die Schwelle aber sehr schnell irgendwie fällt oder niedrig wird, sobald man eine Beziehung aufbauen kann, sobald man mit Menschen sprechen kann. Dann fällt das ab.
Sprichst du denn in solchen Gesprächen dann oft von Gott? Oder wenn jemand jetzt sagt, ich bin gar nicht religiös, was eigentlich dann auch zur Nebensache wird?
Sehr oft brauche ich das Wort nicht. Wenn ich merke, das ist ein Fremdwort oder ein Wort, das sehr belastet ist, aber es wird überhaupt nicht zur Nebensache. Für mich ist das, ich gehe als Seelsorgerin ins Feld und selbst glaube ich so stark an die Gegenwart Gottes, dass ich das eigentlich, das für mich überhaupt nicht Nebensache ist, ganz zentral, aber in ganz vielen Gesprächen ist das nicht explizit Thema.
Kommen die Leute dann immer mit einer konkreten Frage zu dir oder spricht man manchmal auch so über, ja, die Woche und was hast du für Behandlungen gehabt und kommt dann so eigentlich mehr zum Kern der Sache?
Sehr oft. Es beginnt sehr oft irgendwo im Gespräch. Das, was wir als Seelsorgende, wofür wir einen Blick haben, ist für das, was Menschen essentiell wichtig ist, was sie umtreibt, was sie bewegt. Das kann sein, dass eine Patientin davon erzählt, dass sie so damit hadere, dass sie ihren Garten nicht mehr bewirtschaften kann. Jetzt kann man das als Ausdruck einer ganz praktischen Sache sehen, aber da wird eben viel sichtbar, was ihr wichtig war, was sie vielleicht jetzt aufgeben muss und was dieser Übergang bedeutet. Also wir hören auch stark auf diesem Ohr, was ist es denn, was Menschen trägt, was für sie wichtig ist und wie können wir sie unterstützen im Loslassen und so weiter.
Wenn ja Religion letztendlich gar nicht so wichtig ist den Patienten selber, können die Kirchen auf dem Feld der Seelsorge im Gesundheitswesen denn da überhaupt Profil gewinnen oder ist das gar nicht so das Ziel?
Es geht nicht darum, dass die Kirchen Profil gewinnen, sondern sie sind in der Seelsorge präsent für Menschen. Es ist stark eine diakonische Aufgabe, ein Dienst am Menschen, zu dem wir aus dem Evangelium gerufen sind. Also es geht nicht darum, dass die Kirchen da ihr Profil schärfen können, sondern dass sie wirklich ihre Kernaufgabe leben in diesem diakonischen Dienst.
Genau, weil du hast ja eben davon gesprochen, dass du als Kompetenzzentrum natürlich schon die Seelsorge sichtbarer machen willst. Und das ist sicher auch der Auftrag, den die Kirchen dir so mitgeben.
Unbedingt, ja.
Aber gleichzeitig eben die Menschen, die Seelsorge erfahren, ist ja im Moment gar nicht so wichtig. Sitzt da ein reformierter Pfarrer vor mir, sitzt da eine katholische Seelsorgerin. Es gibt in Holland ja zum Beispiel auch Seelsorgende, die gar keiner Religion angehören.
Ja, genau, das wird deutlich breiter. Auch mit den ganzen Verschiebungen im religiösen Feld
gibt es auch unterdessen wird die Landschaft vielfältiger von denen, die begleiten. In Zürich haben wir dieses Projekt Muslimische Seelsorge in Qams. In Bern haben wir einen Verein multireligiöser Begleitung. Das wird vielfältiger. Und da ist auch die Zusammenarbeit wichtig, dass wir gut miteinander zusammenarbeiten, auch vor Ort.
Sabine Stalder, das ist die stellvertretende Generalsekretärin der Römischen Zentralkonferenz, die hat kürzlich gesagt, interreligiöse Zusammenarbeit ist in der Seelsorge nicht nur eine pastorale Möglichkeit, sondern eine strategische Notwendigkeit. Was hat sie damit gemeint in deinen Augen?
Sabine Stalder weist darauf hin, dass es wichtig ist, dass im Feld die Seelsorgenden gut zusammenarbeiten. Also es ist ganz wichtig, oder für die Glaubwürdigkeit auch gegenüber den Pflegeteams, dem medizinischen Personal, dass die Seelsorgenden miteinander ökumenisch, multireligiös sich gut absprechen, gut zusammen auftreten, dass wir uns verständigen über Qualitätskriterien und so weiter.
Wenn ich das richtig erfasst habe, verstehen sich ja viele Seelsorgende als Teil der Behandlungskette rund um eine Person, die zum Beispiel im Spital ist. Und sie tragen ja auch etwas bei zur Genesung oder zur palliativen Versorgung. Aber sie haben auch in jedem Spital ein unterschiedliches Standing, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall so. Jetzt in der palliativen Versorgung, da gehört die Seelsorge sehr eng in das Behandlungsteam. Seelsorge ist Teil der anerkannten Palliative Care Qualität. In anderen Versorgungsbereichen ist das vielleicht auch zufällig. Und das spielt sehr oft eine wichtige Rolle, ob eine Seelsorgerin, ein Seelsorger bekannt ist im Team. Also die Präsenz ist da wichtig, dass man weiß, da ist der Seelsorger und dass man weiß, ich wende mich an ihn und sage ihm, geh doch mal zu Patientin XY und so weiter.
Du selbst gibst ja noch einen CRS, der sich an Ärzte richtet. Mit welchen Anliegen kommen die in diese Weiterbildung?
Ich unterrichte im CRS spezialisierte Palliative Care, der ist für Ärzte, Ärztinnen, Pflegende. Und ich habe da die Aufgabe, die Module zu Spiritualität, Spiritual Care zu unterrichten. Im Wesentlichen geht es darum, aufzuzeigen, wie die spirituelle Dimension eine der Dimensionen ist nach WHO-Definition, die beachtet werden will in einer ganzheitlichen Versorgung der Patientinnen und Patienten.
Wir müssen vielleicht kurz die Begriffe klären. Also es wird immer so im deutschsprachigen Raum Spiritual Care benutzt und Seelsorge gibt es dann auch noch. Ist das eigentlich deckungsgleich oder wie ist das?
Ja, da befinden wir uns mitten in den Diskussionen. Sowohl in deutschsprachigen als auch im Französisch haben wir die Diskussionen auch. Das hat sich noch keine Terminologie ganz durchgesetzt. Grob kann man sagen, Seelsorge ist die spezialisierte Spiritual Care. Und die Spiritual Care, das ist breiter nochmals verstanden. Das ist auch etwas, was ein Arzt macht oder eine Pflegefachperson. Dann spricht man eher von gesundheitsberuflicher Spiritual Care.
Und was du ja neben deiner Leitungsposition beim Kompetenzzentrum auch noch machst, ist die École de Silence. Was hat es denn damit auf sich?
École de Silence ist ein Projekt, das ich zusammen mit einer Psychiatrin und einem Psychologen mache seit ein paar Jahren, wo wir zeitgenössische Bildung oder für Bildung für zeitgenössische Spiritualität Formate da kreieren. Und wir haben jetzt ein Format, Care for the Cares, das wir zusammen mit dem Palliativzentrum des Inselspitals und Palliativ Bern machen, wo es darum geht, Menschen, die in der Pflege tätig sind oder Ärztinnen, vor allem Menschen, die in belastenden Situationen begleiten, wie in der Onkologie oder Palliativ oder Intensivmedizin, diese Cares zu unterstützen mit Programmen, Hilfe zur Selbsthilfe letztendlich.
Und die kommen dann zu euch und genießen die Stille oder?
Wir haben tatsächlich meditative Elemente drin. Wir sind das am Aufgleisen im Moment. Wir haben so Pilote gemacht, auch mit Masterstudierenden an der medizinischen Fakultät, wo wir zum Beispiel das Ganze, wo es um das Selbstmitgefühl geht beispielsweise. Und da gehören Elemente, die wir
in unseren Kursen sonst auch brauchen, irgendwie Stille oder Atemübungen und so weiter, gehören dazu neben reflektiven Elementen und Diskussionen und so weiter.
Da bin ich ja auch immer wieder überrascht, dass in der Ausbildung beim Pflegenden oder zum Arztberuf diese ganze Dimension kommt immer gar nicht vor. Das Spirituelle, diese Self-Care, es geht eigentlich stark immer nur um die medizinischen Aspekte und wie behandle ich den Patienten, also sehr technisch zum Beispiel.
Ja, wobei, genau, das ist sicher ganz stark im Vordergrund, aber jetzt gerade an der Uni Bern, also an der medizinischen Fakultät, gibt es starke Bemühungen, diese Kommunikation zu stärken. Und das finde ich sehr spannende Projekte, ein ComLab-Projekt, wo ich als Theologin auch mit beteiligt bin.
Wir haben es ja eben schon kurz angesprochen, Seelsorge ist je nach Kanton auch unterschiedlich organisiert. Manche Kirchen finanzieren die Spital- und Heimseelsorge komplett selbst, andere bekommen Unterstützungsbeiträge. Dann gibt es wieder Kantone, in denen die Institutionen zum Teil oder ganz den Lohn für die Seelsorgenden tragen. Also es gibt viele Modelle und Organisationsformen. Wenn man jetzt sagt, das Ganze ist ja eh kantonal gesteuert, warum gibt es denn dann so eine nationale Stelle wie KASIG überhaupt?
Weil es an verschiedenen Orten Herausforderungen gibt, die man an anderen Orten auch wieder findet. Also das haben wir jetzt auch in diesen Spotlights am Montag gesehen. Es gibt Themen, die sind in Lausanne wichtig und an einem anderen Ort auch. Und es braucht diesen Austausch miteinander, damit wir die Themen, wie beispielsweise Finanzierungsfragen, die wirklich teilweise drücken, oder Personalfragen, also die Fachkräftemangel, auch in der Seelsorge, damit wir da gemeinsam Lösungen suchen und finden können. Also es geht letztlich darum, dass wir über die Kantons- und Konfessionsgrenzen hinweg voneinander wissen und gemeinsam Argumentarien erstellen, die Themen voneinander lernen. Und ich glaube wirklich, am Montag war da ein sehr toller Auftrag dazu.
Erinnerst du dich gerade an einen Lösungsansatz, der dich besonders beeindruckt hat?
Wir haben am Montag zum Beispiel über Modelle gesprochen, wie Seelsorge verankert ist. Und da haben wir gesehen, Modelle, wo Kirchen gemeinsam mit dem Kanton und mit dem Gesundheitswesen die Seelsorge verantworten, das könnten nachhaltige Modelle sein. Wir sehen das beispielsweise in Solothurn oder Basel-Stadt hat jetzt eine Stiftung gegründet, wo die Seelsorge so verankert ist. Das wäre ein Beispiel, wo man genau hinschauen muss und voneinander lernen kann.
Der ehemalige Präsident des Berufsverbandes der Seelsorgenden im Gesundheitswesen, Heiko Rütter, hat 2024 zum Beispiel gesagt, zu diesem ganzen Finanzierungsdruck, eine immer kleiner werdende christliche Minderheit wird diesen Beitrag zur Patientenbetreuung auf Dauer nicht alleine stemmen können. Zumindest nicht in dem Umfang und der Qualität, wie es heute zum Beispiel in Zürich, St. Gallen oder Lausanne der Fall ist. Siehst du das ähnlich?
Genau, deshalb muss man diese Finanzierungsfragen gut diskutieren. Jetzt im Schüf, beispielsweise in Lausanne, gibt es eine Co-Finanzierung von verschiedenen PartnerInnen. Das ist sicher zukunftsweisend. Und diese Fragen drängen schon, vor allem auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass der Bedarf an Seelsorge nicht weniger wird. Dass ich denke, je professioneller die Seelsorge ist, je besser integriert in Teams, desto mehr ist Bedarf. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, wenn die Qualität steigt oder die Professionalisierung steigt, wie und kann das finanziert werden? Wer finanziert das? Das sind schon drängende Fragen, die auch am Montag heiß diskutiert wurden.
Von der anderen Seite hängen ja dahinter zum Teil auch die Kirchgemeinden, wenn der Seelsorger gleichzeitig zum Beispiel auch der Pfarrer ist. Man muss denjenigen für diese Zeit, die er im Spital verbringt, ja dann freistellen. Und in der Zeit kann er eben nicht der Gemeindepfarrer sein. Ich denke, da sind auch einige Kirchgemeinden unter Druck und sagen, ja, wir haben den eh nur 70% und was machen wir jetzt?
Genau, wobei wir an vielen Orten natürlich Spezialseelsorgestellen haben, gerade in den Spitälern. Aber klar, beispielsweise in der Langzeitpflege sind es sehr oft Pfarrpersonen, die in der Gemeinde arbeiten und diesen Dienst übernehmen. Und das sind schon Themen.
Du hast ja eben auch schon angesprochen, es gibt ein bisschen Nachwuchssorgen in diesem Feld. Ist das etwas, was du mit in dein Pflichtenheft genommen hast? Nachwuchs? Förderung?
Ja, da sind wir natürlich in einem großen Themenfeld, das die Kirchen insgesamt sehr beschäftigt. Und ich denke, in der Seelsorge stellt sich wirklich die Frage, wie können wir hohe professionelle Standards, die wir haben, verbinden mit realistischen Zugangswegen zur Aus- und Weiterbildung. Und das gehört schon auch dazu, dass wir da in der Schweiz unsere Kräfte mit Blick auf die Aus- und Weiterbildung gut bündeln.
Eine Studie hat letztes Jahr in Zürich herausgefunden, dass Befragte sich sehr wohl nach einem Unfall oder wegen einer psychischen Krankheit, die sich dort an einer Klinik aufhalten, dass die sich sehr wohl seelsorgerliche Begleitung wünschen. Die Zahl hat mich wirklich überrascht. Also über 3/4 waren demnach für Seelsorge in Form von Gesprächen oder Ritualen zum Beispiel offen. Auch vor allen Dingen junge Menschen unter 30 Jahre. Was sagst du zu dieser Studie?
Ja, die Studie belegt das Beispiel, das ich vorher kurz erzählt habe. Ich denke, es ist natürlich ein Resultat, das mich nicht überrascht. Und ich denke, als Seelsorgende, auch wenn wir reformierter Spitalpfarrer sind oder katholische Seelsorgende sogar so angesehen, wir begleiten sehr breit Menschen, die auch keiner Konfession angehören. Deshalb überrascht mich diese Zahl nicht.
Das Spital und auch die Pflegeinstitutionen sind ja Orte, wo es um essentielle Dinge geht. Also wirklich sprichwörtlich um Leben und Tod. Auch wenn die medizinische Versorgung top ist, fehlt ja ohne Seelsorge was, oder? Auch für die Angehörigen.
Ich denke, das werden viele so sagen, für Patientinnen, Patienten, Angehörige und auch Mitarbeitende. Mhm. Also genau, das war auch im Interview mit Emanuel Graf, wo er so stark gezeigt hat, dass jetzt seine Aufgabe war, auch die Teams, die so in einer solchen Ausnahmesituation, aber auch im laufenden Betrieb unglaubliche Arbeit leisten, die zu unterstützen. Also oft sind Seelsorgende auch wichtige Ansprechpersonen für die Teams, für die Mitarbeitenden.
Und wenn man dann solche Extremsituationen erlebt, auch als Seelsorger, Seelsorgerin, wie machst du das auch persönlich, dass du diesen Kummer nicht mit nach Hause trägst?
Ich glaube, da ist wirklich die Selbstfürsorge ganz wichtig. Das lernen wir auch in der Ausbildung und müssen das auch immer wieder selbst vertiefen. Und ich muss da selber meine Strategien suchen. Was tut mir gut nach einem Einsatz? Ich arbeite noch fürs Care-Team und dort ist das besonders wichtig, zu fragen, was brauche ich jetzt auch zu sehen. Es können Einsätze sein, die belasten. Und damit ich wieder frei bin für ein nächstes Gespräch, muss ich gut zu mir schauen und schauen, was hilft.
Also ab und zu mal die Sahnetorte oder
die Sahnetorte. Spaziergang, die Stille.
Zum Abschluss. Wie soll denn die Seelsorge im Gesundheitswesen in Zukunft aussehen? Was sollte sich verbessern?
Ja, was wir verbessern müssen, können, sollen, ist, wie wir darüber sprechen, dass wir noch gezielter sichtbar machen, was bereits längst auf sehr hohem Niveau passiert. Ich war sehr beeindruckt, wie das im Inselspital läuft, als wir das am Montag in einem Spotlight gehört haben. Simon Bühler, die Leiterin, hat erzählt, wie Menschen im Inselspital begleitet werden, von der Putzfrau bis zur Chefärztin, vom Bauer aus dem Oberland bis zum Geflüchteten aus Afghanistan. Eine unglaubliche Breite an Personen wird da professionell begleitet. Zudem die Mitarbeitenden. Und noch weiter, sie sind auch im Care-Team des Spitals im Einsatz. Also in einer großen Breite der Aufgaben, multireligiös aufgestellt. Das ist alles da. Das müssen wir gut kommunizieren gegen außen, damit das sind die Politikerinnen wahrnehmen, was hier an professioneller Arbeit längst geleistet wird.
Eine deiner Aufgaben als Kompetenzzentrum wird ja auch sein, wenn es jetzt im Gesundheitswesen Motionen und solche Dinge gibt, politische Vorstöße, dass du dort dich einbringst, oder? Und auch Briefe schreibst, an Vernehmlassungen teilnimmst. Das ist auch ein Ziel.
Genau, und da habe ich jetzt bis jetzt relativ wenig dazu gesagt, auch weil wir jetzt in den ersten Monaten uns wirklich konstituieren wollten, innerkirchlich. Also die erste Konferenz war auch stark mit diesem Fokus, dass wir uns konstituieren, dass wir uns gegenseitig wahrnehmen. Und jetzt geht es aber in einem nächsten Schritt ganz klar darum,
nach außen zu treten und zu schauen, wie können wir uns wo einbringen.
Ja, vielen Dank für das Gespräch und für diesen kleinen Ausblick, Einblick in die Seelsorge. Man merkt, dass dir das wirklich am Herzen liegt.
Vielen Dank, Michelle.
Das heutige Abschlusszitat stammt von Rita Famos, unserer Präsidentin der EKS. Sie war in der Kantonalkirche Zürich ja lange Leiterin der Spezialseelsorge. Und so wundert es nicht, dass sie anlässlich einer Studientagung für Seelsorgende im Gesundheitswesen eigentlich ziemlich gute Worte für diese Tätigkeit gefunden hat.
Lichtreflex.
Wir sind primär Mitfragende. Ein Akteur von vielen. Denn es sind verschiedene Menschen und Dienste, die zusammenwirken, damit kranke Menschen wieder auf die Beine kommen. Pflegende Ärztinnen, Psychotherapeuten sind motiviert, für die Patientinnen und Patienten den besten Weg zur Genesung zu finden. Wir Seelsorgende bringen ein umfassendes Verständnis von Gesund- und Heilwerden in die Prozesse. Denn es gibt auch Heil ohne Heil. Liebe Community, herzlichen Dank fürs Dabeisein und fürs Mitdenken. Ihr hört Reflex das nächste Mal am 10. Februar. Dann werden zwei echte Größen hier im Studio sein, nämlich die Direktorin des HEX, Carolina Frischkopf, und der Theologieprofessor Georg Fleidermann. Wir stellen uns die Frage, Geld oder Gott? Gibt es eine christliche Wirtschaftsethik? Ihr hört diesen Podcast nicht nur auf der Webseite eks-ers.ch, sondern auch auf Podigy, Apple Podcasts und allen anderen gängigen Plattformen. Abonniert uns doch da, verpasst keine neuen Folgen. Und lasst uns eine positive Bewertung da. Merci. Auf Instagram und Facebook findet ihr die neuesten Posts der EKS. Also, bis bald. Bleibt reflektiert. Bye.